Ja, dieser Gottesdienst hat bereits ganz unterschiedliche Elemente gehabt, die uns auf Jesus ausrichten und die uns einladen, die Beziehung zu ihm zu vertiefen, aufzufrischen oder einzufangen und oder anzufangen. Und ja, auch dieses Lied war jetzt eine Einladung, sich Jesus Christus zuzuwenden. Wir haben hier Menschen sitzen, die vielleicht seit vielen Jahren bereits ihren Glauben mit Jesus teilen und ihm nachfolgen. Wir haben hier vielleicht auch Menschen sitzen, die sagen, ich bin auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Was macht Sinn? Was trägt über dieses Leben hier auf der Erde hinaus? Und was kann wirklich retten, mir Perspektive für die Ewigkeit geben? Und ich hoffe, dass dieses Thema Botschafter für Jesus Christus für euch alle ein Gewinn sein kann. Und ich möchte an der Kindergeschichte von Eckart anknüpfen. Dort ging es ein Stück weit um, wie kann ich gerettet werden, wie kann ich Jesus als meinen Heiland annehmen, wie kann ich auf sicheren Boden kommen für mein Leben. Und ich möchte dann anknüpfen und darüber sprechen, was heißt das nun, Jesus nachzufolgen und wie kann das deutlich werden, wie können andere Menschen das an mir sehen, dass ich Jesus nachfolge und all das, was in meinem Leben geschieht, dass das davon gefüllt ist, dass ich in der Beziehung zu Jesus lebe. Grundlage für oder Einstieg für diese Gedanken sollen die Verse aus Johannes 13, die Verse 33 bis 35 sein. Dort steht, Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich den Juden sagte, wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen. So sage ich jetzt auch euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das Wort Botschafter kennen wir vielleicht aus dem Politischen. Ja, also Deutschland und alle anderen Nationen haben in den unterschiedlichen Ländern dieser Welt Botschaften eingerichtet, Repräsentanten von der Bundesrepublik Deutschland, die Interessen und viele andere Dinge dann des Landes dort vertreten und Ansprechpartner sind. Ich möchte von einer anderen Art Botschafter reden und das als Beispiel nehmen, um das zu erklären, wo ich hinaus möchte, wo viele von euch in einer gewissen Art und Weise Botschafter vielleicht schon sind oder auch sein können. Das sind die Markenbotschafter. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, das Wort Markenbotschafter zu sein. Und ich weiß nicht, ob ihr eine gewisse Verknüpfung zu diesem Bild habt. Schlange stehen, man könnte jetzt vielleicht sagen, das ist irgendwann mal zu Zeiten der DDR gewesen, weil es irgendwie Bananen gab. Aber das ist relativ aktuell. Ja, ist relativ aktuell. Dort stehen Leute schon sehr, sehr früh, bevor Ladenöffnungszeiten überhaupt anfangen, um das neue Handy zu kaufen zu können. Diese Fotos gibt es vielfach. Ich weiß nicht, ob es die aktuell noch gibt, ob dieser Trend irgendwo da abgenommen hat. Aber dort übernachten teilweise Menschen vor einem Geschäft, um die Ersten zu sein, weil am nächsten Tag ein neues Produkt auf den Markt kommt, was sie unbedingt haben wollen. Und wenn man so ein bisschen nachschaut, was ist ein Markenbotschafter oder was tut ein Markenbotschafter, dann sorgt er dafür, dass eine Marke erlebbar wird. Er übernimmt die Rolle eines Fürsprechers für eine Marke und durch Echtheit oder Authentizität wird der Markenbotschafter zu einem wertvollen Instrument für die, die diese Marke natürlich vertreiben wollen. Und der größte Erfolg wird da erzielt bei solchen Fotos oder bei solchen Situationen, wo es gelingt, den Kunden und den Verbraucher als Markenbotschafter zu aktivieren und zu gewinnen. Seine Begeisterung ist die günstigste und effektivste Werbebotschaft. Wir kennen das alle. Ja? Wenn ein Peter begeistert von irgendwelchen Musikinstrumenten redet, ja, dann weiß man, wo sein Herz schlägt. Da fällt vielleicht auch noch ein Name eines bestimmten Herstellers, das muss es unbedingt sein. Wenn die Frauen vielleicht über gewisse Pflegemittel reden und sagen, das musst du benutzen, ja, dann wirkst du 10, 15, 20 Jahre jünger. Wenn Männer über Autos reden, ja, und ihre Begeisterung zum Ausdruck kommt zu einer bestimmten Marke, ihr müsst nur aktuell Ron fragen, da gibt es nur ein Auto, was wirklich Sinn macht im Leben. So sind wir bewusst oder unbewusst alle Teil dieses Prozesses. Ja? Begeisterung für eine Sache, mir fällt da noch der Alex Völker ein, wenn der seinen Ploff kocht, welcher nun aus welcher Nationalität der Beste ist. Ja? Und so könnte man viele Beispiele nennen. Also Begeisterung für eine Sache. Und ich verbreite das, ich bringe das ins Umfeld. Inzwischen bin ich auch ein Ploffkocher von Alex seinen Rezepten, ja, und begeistere wiederum andere Leute, die dann davon essen. Und das ist ein Markenbotschafter. Ja. Wir tragen dazu bei, dass etwas, was wir wirklich als wertvoll erachten und was wir als sinnvoll erachten, sagen, es lohnt sich, ja, es lohnt sich in aller Frühe dorthin zu stellen. Ich weiß nicht, also das wäre sicherlich nicht passiert bei der neuesten Bibelausgabe der Luther-Übersetzung, ja, dass alle da hinströmen und sagen, die möchte ich haben. Aber das einfach als Einstieg, als Gedanken, lassen wir uns hineinnehmen. Ja. Und deshalb möchte ich das einfach für uns als Nachfolger, als Gläubige gebrauchen. In Epheser 1 lesen wir, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit berufen sind, sodass Jesus verherrlicht wird. Dort ist das Wort Herr und das Wort Licht mit drin. Ich weiß nicht, ob man es so transportieren kann. Ich habe das jetzt mal einfach gemacht. Jesus ein Stück weit ins Rampenlicht meines Lebens stellen und darüber zu sprechen, was Jesus in meinem Leben tut. Wir nutzen den freien Teil dafür. Das ist eine gute Plattform, eine gute Möglichkeit, davon zu berichten. Und unser ganzes Leben darf in diesem Sinne verlaufen, dass wir immer wieder auf Jesus hinweisen. Ich komme nochmal zurück zu diesen Versen. Ein paar Gedanken dazu. Jesus gibt hier den deutlichen Hinweis, dass er nicht mehr lange mit seinen Jüngern zusammen sein wird. Noch eine kleine Weile. Er bereitet sich auf den Leidensweg vor und er nutzt diese letzte Gelegenheit, um einfach nochmal Zeit mit seinen Jüngern verbringen zu können, und sagt auch deutlich, den Weg, den ich jetzt gehe, den könnt ihr nicht mitgehen. Das heißt, sie werden die nächste Zeit ohne Jesus klarkommen müssen. Und dann ist es ihm auch wichtig, bestimmte Dinge weiterzugeben. Mit dieser Aussicht, dass die Jünger ohne Jesus zurechtkommen müssen, gibt er ihnen dieses neue Gebot, eine Anweisung und Hilfestellung, wie sie ihr Leben in seinem Sinn fortsetzen können. Und dieses Kapitel in Johannes empfinde ich immer wieder als ein ganz merkwürdiges Kapitel. Manchmal scheint da so eine dunkle Wolke drüber zu hängen. Die ganze Geschichte spielt sich ja bei einem Abendbrot ab. Die Gemeinschaft, einmal nochmal mit Freunden zusammen sein zu können, bevor dieser Weg, wo die Jünger nicht mitgehen können, angetreten wird. In dem Bewusstsein, dass seine Stunde gekommen ist, so fängt das Kapitel an, und Zeit mit, wie gesagt, mit den Lieben, mit den engsten Personen zu verbringen. Und der Anfang des Kapitels beginnt mit der Fußwaschung. Wir kennen die Situation, dass Jesus seinen Umhang ablegt, Wasser nimmt und anfängt, jedem seiner Jünger die Füße zu waschen. Die Gegenstandslektion ist, dass in dem, was dieser Vers ausdrückt, was heißt es, den anderen, den Nächsten zu lieben, auch kombiniert mit einer geistlichen Anwendung, wie das tägliche und der geistliche Umgang mit Sünde sein soll. Der Dreck, die Sünde, vielleicht Parallele zur Kindergeschichte, das abzuwaschen, das soll immer wieder täglich geschehen, auch wenn die Errettung schon passiert ist. Und dann der Hinweis auf Judas und seinen Verrat. Die Frage der Jünger irgendwie, aber sie verstehen nicht, und es erfolgt auch keine Reaktion darauf und nur der Judas weiß, worum es geht. Und dann zum Ende hin dieses neue Gebot der Liebe, sozusagen als ein letzter Wille, den Jesus uns oder Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat. Und im Prinzip spricht das ganze Kapitel um Hingabe, um Nachfolge, um Dienst, wie das wirklich in der Gemeinschaft von Kindern Gottes geschehen kann. Und immer wieder flammt da die Geschichte von Judas auf, als Kontrast zu dem Ganzen. Und deshalb sagte ich, das hängt irgendwie bei diesem Kapitel wie so eine dunkle Wolke, wenn man das liest. Irgendwie versteht keiner und Jesus ist das total bewusst, was da ist, dass da zwei Mächte gegeneinander kämpfen. Und im Prinzip, ich habe die Verse mal rausgenommen, die über Judas sprechen und über sein Leben, drückt das aus, dass Judas im Prinzip genau das Gegenteil ist. Er ist nicht Botschafter für Jesus Christus. Johannes 13, Vers 2 fängt es an. Als der Teufel schon dem Judas Iskariot es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überlieferte. Dann in Vers 18 geht es weiter. Ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe, damit die Schrift erfüllt würde. Der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich aufgehoben. Dann Vers 21. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Vers 26. Der ist es, für den ich den Bissen eintauchen und ihm geben werde. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, nimmt er ihn und gibt ihn den Judas. Und nach dem Bissen fuhr dann der Satan in ihn. Jesus spricht nun zu ihm, was du tust, tu schnell. Und dann Vers 30, als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus und es war aber Nacht. Dieser schreckliche Verrat an unserem Heiland ist für die Gründungsväter der Bundesrepublik Deutschland so von Bedeutung gewesen, dass kein Kind zukünftig so heißen sollte. Der Name Judas ist ein Name, der für Kinder verboten ist in Deutschland. Ich weiß aktuell nicht, ob das immer noch so ist. Es passiert relativ viel, ja, was sich verändert und dass biblische Grundlagen hier und da immer wieder im Prinzip aus Gesetzgebung und so weiter rausgenommen werden. Aber ich meine, es ist noch so, dass das ein Name ist, einfach gegründet in diesem, dass dieser Name Kindern nicht gegeben werden darf. Hier finden wir einen Mann, wo Jesus darüber spricht, wie können Botschafter Jesu Christi sein, der nicht Botschafter für ihn ist, der genau das Gegenteil darstellt. Ein Mann, so wie wir in unterschiedlichen Versen finden, der das Geld mehr liebte. Und so wird Judas nach und nach zu einem Botschafter Satans. Und so haben sich Begriffe in unserem Sprachgebrauch wie der Judaskuss oder Judaslohn als Sinnbild für Verrat unter Freunden negativ eingeprägt. Die Bibel sagt uns nicht, wo das anfing, dass seine Herzensveränderung nach und nach so geschehen ist. Und aus unserem eigenen Leben wissen wir, es fängt oft bei kleinen Dingen an, die sich ansammeln, die größer werden. Und wenn wir damit nicht zu Jesus kommen, und uns ihm hinwenden, dass die Sachen immer nur größer werden. Wir lesen, dass er als einer von den 12 berufen wurde, genauso wie die alle anderen ausgesandt wurden wie die anderen, um zu predigen, zu lehren, zu heilen und Dämonen auszutreiben. Er hatte ein Vertrauensamt innerhalb dieser Gruppe inne. Er war für die Finanzen zuständig. Und bis zum Schluss, wenn wir diese Verse aus Johannes 13 lesen, wirkt er bei den Jüngern als seriös, als zuverlässig, als einer von ihnen, die Jesus lieb hatten. Und umso mehr tritt vor diesem Hintergrund, weil Jesus ganz genau weiß, da ist einer, der geht seinen eigenen Weg. Sticht dieser Wille Jesu hervor oder dieses Gebot, dieses neue Gebot, wirklich die Liebe untereinander groß werden zu lassen, vom Herzen her, nicht oberflächlich. Judas hat das oberflächlich gelebt, aber im Herzen her war er ganz, ganz, ganz weit weg von dieser Botschaft. Diese Liebe untereinander wirklich im Herzen uns zu eigen zu machen, zu pflegen, sich danach auszustrecken, das aktiv anzustreben und anzuwenden im Alltag, das ist mein Wunsch, dass wir am Ende einfach da mitgehen können. Und so habe ich 6 unterschiedliche Verse aus der Bibel rausgesucht, die das nochmal so unterstreichen sollen. Der erste Vers, den finden wir in Markus 10, 43 und Matthäus 23, Vers 11. So ist es aber nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll einer euer Diener sein. Wenn wir das mit gesellschaftlichen Regeln betrachten, dann ist das eigentlich auf den Kopf gestellt. Ja, die in gesellschaftlichen Fortkommen wird immer gesagt, benutz deine Ellbogen, sei ein Stück weiter wie die anderen, setz dich durch. Bis dahin, dass dieses Wort, du kannst auch über Leichen gehen für den Erfolg, sinnbildlich verstanden. Und Jesus kehrt das hier um. Nicht bei euch. Und dieses Wort kommt ja aus dieser Diskussion, dass zwei Jünger sich unterhalten und fragen, Herr, können wir zu deiner Rechten und Linken im Himmelreich sein? Ja, also sind wir die Größten unter den Zwölfen? Haben wir uns am besten herauskristallisiert und uns empfohlen für diesen Platz links und rechts von dir? Dieser Vers drückt aus, habe die Bedürfnisse anderer im Blick und helfe dienend. Stell dich unter sie. Ja? Sorge nicht dafür, dass deine Interessen Vorrang haben und durchgesetzt werden, sondern beachte die Interessen des anderen. Ein weiterer Vers, Philipper 2, Vers 4, sondern dass in Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst, ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Ähnliche Worte, ähnliche Konstellation, die Gedanken und Einstellungen anderer zu akzeptieren, aktiv wahrnehmen, was sagt denn überhaupt der andere, wie denkt er und sich versuchen, in seine Situation hineinzuversetzen, warum kommt er zu diesen Dingen. Auch da eine Ermutigung, die das auch nochmal unterstreicht. Ein drittes, wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Sich selbst verleugnen heißt, vom eigenen Ich abzusagen. Nicht, dass das Ich im Vordergrund steht, sondern dass der andere, mit dem ich vielleicht gerade zu tun habe, in den Mittelpunkt gerückt wird. Es heißt, eigene Wünsche, eigene Träume, das eigene Wollen im Namen Jesu zurückzustellen und Christus unterzuordnen. Ein weiteres. Alles, was ihr nun wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch, aus Matthäus 7, Vers 12. Ist so ein bisschen als die goldene Regel in der Bibel eingegangen oder wird so verstanden. Und das bringt zum Ausdruck, nicht darauf zu warten, dass andere was tun, sondern selber den Anfang machen und das in Ausdauer und Geduld. Nicht eine Kleinigkeit machen und dann zu sagen, so jetzt ist der andere dran, sondern unabhängig von der Reaktion des anderen, behandle ich den anderen so, wie ich gerne selber behandelt werden möchte. Und ich glaube, das Echo wird nicht ausbleiben auf diesem Weg. Ein weiteres. Wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich gesündigt hat, vergeben? Bis 70 mal, 7 mal, das ist die Frage von Petrus an Jesus. Mensch, irgendwann mal muss es doch mal gut sein. Ja? Da passiert einmal etwas, ich soll vergeben. Ein zweites, ein drittes Mal. Und Petrus fragt, also er setzt schon hoch an, 7 mal sollte doch endlich mal genug sein. Dann ist Schluss, dann muss ich nicht mehr drauf reagieren. Und Jesus antwortet bis 70 mal, 7 mal. Das heißt unzählige Mal. Also es hat eigentlich kein Ende. Und dass ich vergebe ohne Erwartungen. Vergebung ist ja ein ganz besonderes Thema. Ja, da wird jemandem Leid, Schmerz oder was auch immer zugefügt. Manchmal auch unbewusst, manchmal aber auch bewusst. Und der verletzt wurde, merkt das ja natürlich am deutlichsten. Er wurde ja verletzt. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Und hier werde ich herausgefordert, die Vergebung schon zu leben, bevor überhaupt nach Vergebung gefragt wird. Und diese auszusprechen. Ich bin nicht dazu berufen, meinen Bruder, meine Schwester zu sanktionieren und ihn unter Druck zu setzen, ihn zu zwingen, du musst jetzt aber um Vergebung bitten. Sondern indem ich bereits, bevor irgendjemand kommt, das zu Gott bringe und sage, ich vergebe. Und da ist Jesus auch in dieser Kapitel 13 und da weiter darüber hinaus, als Judas ihn dann wirklich tatsächlich verrät im Garten Gethsemane, spricht er ihn mit meinem Freund an. Er weiß die ganze Geschichte um Judas und er hat ihn nach wie vor lieb und weiß drum. Und da darf das uns auch einfach ein Vorbild und ein Beispiel sein. Vergebung auszusprechen, bevor jemand kommt, heißt auch loszulassen von Ansprüchen, von Erwartungen an den anderen und frei zu werden von Belastungen und dass nicht so eine Wurzel wächst, die sich immer mehr tiefer in mich hinein verwurzelt. Das ist dann eine Negativwurzel, die im Anfang von Jakob angesprochene Wurzel ist eine positive Wurzel, aber in mir können Dinge so verwurzeln, dass ich nicht mehr in der Lage bin, dem anderen zu begegnen, dass ich nicht mehr in der Lage bin, den anderen zu segnen und ihm wirklich Gottes Verheißungen und seine Liebe auch zuzusprechen. Und ein letztes, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, aus Galater 5. Hier schließt sich der Kreis wieder. Das Gebot der Liebe wird vielfach in unterschiedlicher Art und Weise in der Bibel aufgeführt. Es ist aus dem Wort Gottes zu entnehmen, dass das ein absolut wichtiges Thema ist, ja, und dass das eine absolut wichtige Herausforderung ist. Und ich im Gemeindekontext, wer ist mir mehr der Nächste als mein Glaubensbruder und als meine Glaubensschwester? Was soll am Ende dabei rauskommen? Diese Anweisungen haben alle gemeinsam, dass sie im Prinzip selbsterklärend sind. Ich glaube auch hier Kinder, die hier gerade in die Schule hineinkommen, die können mit jedem dieser Verse etwas anfangen. Das ist nicht kompliziert. Es ist einfach, es ist klar, es ist deutlich, es ist schlicht in der Formulierung und für jeden gleich fassbar. Und jeder, wirklich jeder, kann mit diesen Sätzen etwas anfangen. Und doch ist es, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, die wir als Gläubige haben, weil die Herausforderung in der Aktion liegt. Ich bin durch diese Verse herausgefordert, aktiv zu werden. Diese Aussagen von Jesus und darüber hinaus aus den Briefen, dann kann ich nicht in der Reaktion oder passiv leben. Ich muss was tun und das unabhängig von meinem Umfeld, von meiner Wahrnehmung, von Vergleichen und Erwartungen an andere. Ich bringe noch ein politisches Wort hinein, die Opposition. Wir kennen das und es gibt, glaube ich, in der politischen Diskussion nichts, was uns, glaube ich, mehr manchmal aufregt wie die Opposition. Opposition heißt, wenn ich nicht die Ehre und den Ruhm für etwas bekomme, bin ich einfach dagegen. Ich kann es nicht dem anderen gönnen. Oder ich klaue sogar Ideen von den anderen und schreibe sie auf meinen eigenen Zettel. Geht es nicht nach meiner Meinung und Überzeugung, dann ziehe ich mich zurück und werde passiv. Ich kann Dinge nicht gutheißen, ich kann gegen sie sein, aber ich bin nicht verantwortlich, selber aktiv zu werden und in Gang zu kommen. Ich bin ja in der Opposition. Und das ist Opposition und das kennt ein Botschafter Jesu Christi nicht. Opposition sollte für jeden, der Jesus nachfolgt, ein Fremdwort sein. Er sollte es nicht kennen und auf jeden Fall nicht fördern in seinem Herzen. Diese Gedanken, geht es nicht nach mir, ziehe ich mich zurück, weil diese Verse genau das Gegenteil aussprechen. Und sie sind in einer Einfachheit und Klarheit im Wort Gottes genannt, dass wir nicht darum herumkommen, ja, diese Worte wirklich ernst zu nehmen und als Fundament unseres Glaubens uns einzuprägen, uns zu verinnerlichen und Basis sein werden zu lassen für jedes Gespräch, für jedes Miteinander, für jeden Auftrag, den wir als Gesamtgemeinde annehmen. Als Gemeinde, jetzt ein bisschen interner für alle Besucher und Gäste und wenig Gemeindestundenbesucher, als Gemeinde beschäftigen wir uns mit Themen wie Inhalt und Länge von Gottesdiensten, welche Schwerpunkte wir da setzen. Wir sprechen auch mal über Lautstärke, über Evangelisationsmethoden, was ist ein guter, ein richtiger Weg, andere Menschen zu erreichen. Fragen, die unseren Glauben betreffen, unsere Frömmigkeit, wie wir das ganz praktisch ausleben. Und ich glaube, ein jeder von uns, wenn er so eine Gemeindestunde miterlebt, kommt immer wieder zu der Erkenntnis, dass Jesus Christus seinen Leib, den wir lokal hier ganz praktisch in der Gemeinde Detmold-Nord ausleben, sehr vielfältig, bunt und reich an Unterschiedlichkeit bestückt und gesegnet hat. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich an eine Predigt von Eduard Adam erinnert. Er hat mal über die Jünger gesprochen, über die Unterschiedlichkeit dieser Jünger, dieser 12, aus welch unterschiedlichen Bereichen, Charakteren und beruflichen und gesellschaftlichen Hintergründen sie kamen. Mir ist nicht alles hängen geblieben, aber im Prinzip so ein Freiheitskämpfer war dabei, der im Untergrund gegen die Römer schürte und eigentlich das Schwert ihm ganz lose im Gürtel hing. Da sind einfache Fischer gewesen. Ja, das ist, ich weiß nicht, ob das ganz so richtig in Erinnerung ist, wenn du nichts wurdest, wurdest du Fischer. Ja, das ist so das Letzte, was man noch werden konnte zu der Zeit. Da sind gebildete Leute gewesen. Und Jesus fügt all die zusammen. Und unser Streben als Menschen ist ganz oft, dass wir das Gleiche suchen. Ja, wir suchen Gemeinden vielleicht oder Veranstaltungen, ja, die genauso sind, wie wir sind. Ja, und dann sammelt sich eine Truppe, die so gleichförmig ist und findet das ganz toll und sagt, so, das ist es, was ich mir immer gewünscht habe. Es ist absolut, glaube ich, gut und toll, solche Phasen zu haben. Aber ich lese hier im Wort Gottes, dass Jesus durch seinen Heiligen Geist Gemeinde zusammenstellt. Und wenn Jesus sich schon 12 total unterschiedliche, teilweise gegensätzliche Persönlichkeiten aussucht und sagt, Leute, an der Liebe untereinander werden die Menschen euch erkennen. Was können wir dann machen als Gemeinden? Gott stellt uns zusammen als sowas Unterschiedliches und Gleiches zu lieben, ist kein Zeugnis in dieser Welt. Die Herausforderung ist, uns als unterschiedliche Menschen anzunehmen, wahrzunehmen und diese Verse, diese Grundlagen wirklich Alltag werden zu lassen, im Gemeinde zu leben, das Wohl des anderen zu suchen. Ich glaube, der Wunsch nach dieser einenden Liebe beschäftigt uns alle und auf allen Ebenen. Und ich komme nicht umhin, als dass diese Eigenschaften eines Botschafters Jesu Christi wichtige Grundlagen bei diesem Thema sind. Wenn wir das nicht beherzigen, werden wir immer in einer Kampfhaltung uns gegenüberstehen. Ja, es in einer gereizten Stimmung uns gegenüberstehen, wenn es um gewisse Themen geht. Unser Herz wird aufgewühlt sein wegen dem, wie der andere denkt. Und deshalb ist mein Wunsch, meine Einladung, hier Wort Gottes wirklich in unser Herz hineinzulassen, diese Verse als Basis für unser Gemeindeleben, unser Herz hineinzulassen. Und ich erkenne bei mir selber, und ich denke, an jeder von euch wird einen guten Teil an Opposition in seinem Leben erkennen. Ja, manchmal ist das gar nicht so bewusst und willentlich. Das sitzt drinne, das ist in uns Menschen. Bist du nicht für mich, so nach Motto, dann bist du gegen mich. Dass Egoismus da ist, dass so eine Selbstzentriertheit da ist. Und ich bin überzeugt, ihr werdet das auch teilweise in mir sehen. Ja? Letzte Gemeindestunde habe ich einen Satz von hier vorne gesagt und ich wurde korrigiert, das darfst du nicht sagen. Auch das wollen wir annehmen, möchte ich annehmen. Wenn jemand da korrigiert, sagt, das war lieblos in dem ganzen Gespräch um Dinge. Und da wollen wir miteinander gehen, weil wir oft den Blick nicht für uns selber haben. Wenn, dass wir uns da vielleicht zurückziehen, dass wir sagen, so, das ist nicht, da ist gegen meine Vorstellung entschieden worden, also ziehe ich mich zurück, sollen die anderen mal machen. Lasst uns an diesem Vers und an diesem neuen Gebot festhalten, Und ich möchte uns einladen, gleich, wenn ich soweit bin, einfach aufzustehen und abschließend zu diesem Gottesdienst diese Verse einfach nochmal lesen. Sie sind Teil einer Predigt gewesen, die vor kurzem von Andrew gehalten worden ist, die Frucht des Geistes. Auch das, ich glaube, das hängt zusammen, wenn diese Dinge, also wenn diese Frucht des Geistes in unserem Leben mehr und mehr wachsen darf, nicht auf einem schlammigen, lehmigen Boden, sondern dass wir fruchtbaren Boden zur Verfügung stellen, dass wir es erlauben, dass wir Jesus einladen, dass diese Frucht wachsen kann. Und dieser Teilabschnitt, der schließt mit "Lasst uns nicht". Und wenn ihr diese Verse mal im Zusammenhang lest, die ich euch, diese sechs Verse lest, die ich euch dargelegt habe, da steht oft im Nachgang oder im Vorgang, dass genau dieses "Lasst uns das nicht so tun, sondern so soll es sein". Ich bin jetzt bei dem "Lasst es uns so machen" geblieben. Und ich möchte euch einladen, einfach abschließend als Gebet und als Segen füreinander diese Verse zu lesen. Und damit wird der Gottesdienst auch abgeschlossen sein. Und dann ist die Einladung da, wie gesagt, ins Foyer zu gehen und miteinander ins Gespräch zu kommen, bei einer Tasse Kaffee, Tee oder auch heute dann Kuchen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam betend und segnend diese Verse lesen. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Lasst uns das zu Herzen nehmen, lasst uns diese anderen Verse zu Herzen nehmen. Ich wünsche euch Gottes Segen im Nachdenken und im Umsetzen.